Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Schwimmen ist neben der Leichtathletik die olympische Kernsportart. Und auch Deutschland blickt da auf große Erfolge zurück, wenn wir zum Beispiel denken an Michael Groß, Franziska van Almsick, Paul Biedermann oder Britta Steffen. Diese ganz großen Erfolge liegen allerdings schon Jahre zurück. Und jetzt bei den Schwimmweltmeisterschaften in Gwangju in Südkorea werden auch wohl eher andere Nationen ganz oben stehen. Mein Name ist Andrea Schildke und ich spreche jetzt mit einem Mann, der lange Jahre bei allen Großereignissen vor Ort am Beckenrand stand. Er beobachtet das Ganze jetzt von außen. Henning Lamberts, er ist uns aus Wuppertal zugeschaltet und war bis vor einem halben Jahr noch Chefbundestrainer der deutschen Schwimmer. Hallo Herr Lamberts.
Ja, wunderschönen guten Tag.
Herr Lamberts, Sie haben Ihren Trainerposten selber aufgegeben. Auf die Gründe kommen wir gleich noch zu sprechen. Sie arbeiten jetzt als Lehrer an einer Realschule in Wuppertal. Sie haben jetzt lange Ferien, geregelte Arbeitszeiten, freie Wochenenden, keine Weltreisen zu Trainingslagern oder Wettkämpfen mehr. Wie toll ist das?
Ja, ist in der Tat alles das, was Sie aufgezählt haben, ist natürlich ein riesen Pluspunkt zu meiner Arbeit früher. Ich meine, ich bin gern um die Welt gereist, ich habe gerne mit den Schwimmern verschiedene Kontinente besucht und Städte besucht, aber ein bisschen blieb das Familienleben immer auf der Strecke und im Moment genieße ich es total, dass man wirklich geregelt irgendwann am frühen Nachmittag gegen 15 Uhr spätestens zu Hause ist, dass man die Nachmittage mit seiner Familie verbringen kann und dass man tatsächlich auch die Wochenenden hat, um mit Kindern und Frau mal in den Zoo zu gehen oder verschiedene Dinge zu machen, ohne dass das Telefon ständig klingelt oder man abrufbereit sein muss.
Der Übergang zwischen Ihren beiden Welten war ja ziemlich abrupt. Sie haben Mitte Dezember vergangenen Jahres Ihren Cheftrainerposten ziemlich überraschend hingeschmissen. Und dann kam ganz schnell die Chance, Lehrer für Sport und Biologie zu werden. Was fehlt Ihnen denn an Ihrem alten Leben?
Ja, da fehlt natürlich schon was. Also das, was man sehr gerne hatte und was man genossen hat, waren natürlich die Momente, wenn gerade wie zuletzt 2018 bei der EM in Glasgow doch vieles funktioniert hat, die Top-Leute ihre Top-Leistungen abrufen konnten, wir da Medaillen gewinnen konnten, 8 in der Zahl, man sogar über 2-mal Gold jubeln durfte, einmal diese fantastische Leistung von Florian Wellbrock im Einzel, aber dann eben auch ganz unverhofft eine 4x200-Kraul-Mix-Staffel, die damals so ein bisschen der ganzen Meisterschaften ihr Gesicht gegeben hat. Das waren natürlich ganz tolle Momente, die möchte man nicht missen. Und ja, begonnen habe ich eben 1996 mit Thomas Rupprath an meiner Seite und die Zeit mit ihm zusammen und die mehreren Weltrekorde, die wir zusammen aufgestellt haben, das ist Leistungssport und das fehlt und das vermisst man natürlich ein bisschen.
Und wie sehr können Sie das beziffern oder haben Sie es schon mal bereut, diesen Weg jetzt verlassen zu haben?
Also es ist ja so, dass ich auf der einen Seite, genau wie Sie sagten, jetzt im Moment als Lehrer arbeite, auf der anderen Seite aber auch noch mit Marco Koch und Riva Voss im Hochleistungssport tätig bin. Das heißt, ich schreibe die Pläne für Sie, ich organisiere Ihre Trainingskennziffern, Ihre Trainingsorganisation, Ihre Leistungsdiagnostiken und so weiter. Meine Kollegin, die Sheila Schäth aus Hessen, die macht das natürlich in Zusammenarbeit mit mir fantastisch. Sie führt das aus, was ich mir im stillen Kämmerlein überlege. Wir halten uns ganz kurz auf dem Laufenden. Deshalb ist der Hochleistungssport nicht ganz verschwunden aus meinem Leben. Und jetzt, wie gesagt, ist die Riva Voss Richtung Gwangju unterwegs. Der Marco Koch fliegt jetzt hinterher und dann hat man natürlich jetzt gerade aktuell noch ganz, ganz viel Kontakt.
Welche Rolle spielen Sie denn eigentlich genau im Training von Marco Koch, dem ehemaligen Weltmeister über 200 Meter Brust und von Staffel-Europameisterin Riva Voss?
Ja, man kann sich das so vorstellen, es gibt auf der einen Seite eine Planungsstelle oder Organisationsstelle, das wäre in dem Fall ich, und auf der anderen Seite die Durchführungs- oder praktische Stelle, das wäre jetzt die Außenstelle Frankfurt sozusagen, Sheila Schäth, oder das ist die Kernstelle und ich wäre die Außenstelle, die plant, wie man das auch immer sehen möchte. Also Sheila und ich, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen, stimmen uns fast täglich miteinander ab. Es ist tatsächlich so, dass sie das Training, was ich konzipiert habe, tagtäglich mit Riva und Marco durchführt in Frankfurt, dass sie nicht nur Trainingszeiten, Trainingskennziffern notiert, sondern natürlich für den gesamten technischen Ablauf verantwortlich ist. Das heißt, sie bringt Marco und Riva eigentlich die technischen Dinge, die vielleicht noch ein bisschen im Argen sind, immer mehr bei. Sie sind da in Frankfurt wahnsinnig gut aufgestellt mit tollem Medienequipment, da fehlt es an nichts. Und auf der anderen Seite spiegelt sie mir dann erreichte Trainingszeiten, Leistungsdiagnostiken, Wettkampfzeiten und so weiter immer wieder zurück. Ich bin dann der Part, der sich mit Trainingswissenschaftlern im Hintergrund, mit dem Jan Olbricht aus Belgien, mit dem Stefan Fuhrmann aus Hamburg und mehreren anderen zusammensetzt, Telefonkonferenzen abhält, die Ergebnisse evaluiert, nachschaut, wie gut sie in der letzten Zeit unterwegs waren, in den letzten Wochen, aber dann auch ausblickend die Trainingspläne schreibt für 1-2 Wochen im Vorfeld und dann eben guckt, wie gut können die Athleten das umsetzen. Und so ist es eigentlich ein wunderbares Miteinander, dass man wirklich sehr, sehr eng kommuniziert, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das klappt. Das ist aber zwischen Sheila und mir überhaupt kein Problem. Also da kann ich mich nur ganz herzlich bei ihr bedanken. Sie macht das vorzüglich und hervorragend.
Und welche Chancen räumen Sie dann Ihren beiden Athleten jetzt in Südkorea ein?
Ja, nach Ablauf des Norm-Qualifikationszeitfensters waren beide die Nummer 1 in ihren Disziplinen, sowohl Riva über 200 Kraul als auch Marco über 200 Meter Brust. Marco ist gerade vor ein paar Wochen in Rom nochmal unter 208 geschwommen, 207,9. Das war die schnellste Zeit, die er seit 3 Jahren überhaupt ins Wettkampfbecken bringen konnte. Das heißt, der Weg, den wir gehen, ist ein absolut richtiger und er ist da wieder auf dem Weg zurück zur Weltspitze. Ist, glaube ich, jetzt im Moment unter den Top 5 der Welt über diese Distanz, sodass wir definitiv natürlich ein Finale in Gwangju ansteuern. Ob es jetzt zu mehr in diesem Jahr reicht, würden wir sehen. Fürs nächste Jahr in Tokio haben wir uns da natürlich große Ziele gesetzt. Da wollen wir zumindest den deutschen Rekord angreifen und dann schauen wir, wie weit er damit kommt. Und bei Riva ist es ähnlich. Sie hat wahnsinnig große Sprünge gemacht, hat sich verbessert über die 200 Kraul auf 1,57,7, war damit Nummer 1 in Deutschland und wird also dementsprechend eine ganz entscheidende Rolle in der 4x200 Kraul-Staffel der Damen spielen, die ich im Moment als die stärkste Staffel der Damen im gesamten Feld sehe.
Vor kurzem hat die ehemalige Nachwuchsbundestrainerin Schwimmen Beate Ludewig hier bei uns im Programm gesagt, wir finden keine Trainer mehr. Das ist unser ganz großes Problem im deutschen Schwimmsport und Sie sind ja eigentlich das beste Beispiel dafür. Warum ist es denn so schwer, Trainer zu werden, Trainer zu sein und auch Trainer zu bleiben?
Ich glaube, erstmal ist es gar nicht so wahnsinnig schwer, Trainer zu werden, wenn die Leidenschaft in einem drin so ein bisschen lodert und man eben ja die gewissen Voraussetzungen mitbringt, dann ist das, glaube ich, schon 80% der ganzen Miete, die man da mitbringen muss. Aber es ist tatsächlich so, Trainer zu bleiben und Trainer sein zu wollen in der Zukunft, hat natürlich auch irgendwann etwas mit Familienplanung und mit Sicherheit zu tun. Die meisten von uns wollen keine Singles sein, sondern wollen eine Familie aufbauen, vielleicht auch mal Kinder haben. Und dann wird es tatsächlich schwierig, wenn man immer nur in 2, maximal 4 Jahresrhythmen denken darf, weil dann eben theoretisch Verträge auch wieder enden können. Dann wird es ganz schwer, wenn Vorgesetzte nicht mehr den gleichen Weg mit einem mitgehen wollen und dementsprechend vielleicht den Vertrag auch vorzeitig beenden wollen. Und viele von uns Bundestrainer und Bundesstützpunkttrainer sind sicherlich finanziell gut aufgestellt und in ähnlichen Gehaltsstufen wie Lehrer unterwegs. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Trainer da draußen, die ein immenses Aufkommen an Stunden absolvieren und dafür einfach nicht ausreichend vergütet werden. Und das sind eben die Momente, die dann bei ruhigem und sachlichem Nachdenken immer wieder gegen den Trainerjob sprechen. Und ich glaube, da tun wir gut dran, wenn wir das schnellstmöglich versuchen zu verändern.
Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, Sie sind ja jahrzehntelang Trainer gewesen. Sie haben mit Weltmeister Thomas Rupprath, dem ehemaligen, oder auch Antje Buschulte trainiert. Sie waren 6 Jahre Chefbundestrainer des Deutschen Schwimmverbandes und eigentlich wollten Sie ja die Schwimmerinnen und Schwimmer zu den Olympischen Spielen nach Tokio im kommenden Jahr führen. Warum haben Sie denn vor einem halben Jahr hingeschmissen?
Ja, ich habe das schon mal gesagt. Im Grunde sind es 3 Gründe, die letztendlich mich dazu bewogen haben, wirklich Schluss zu machen. Das eine war schon ein bisschen längerfristig beobachtet, dass meine Familie natürlich ganz schön darunter litt, dass ich bis zu 200 Tagen im Jahr gar nicht zu Hause war. Und die anderen 165 Tage, die man zu Hause war, war man aber ganz oft an Handys oder am Sonntagabend noch in Telefonkonferenzen und so weiter. Das war schon schwierig für die Familie und da kamen schon mal solche Überlegungen auf, ob ein anderer Job familienfreundlicher wäre. Das zweite war dann natürlich ein sehr großer Punkt, dass meine Präsidentin, die Gabi Dörries, letztes Jahr im Dezember ihren Rücktritt erklärt hat. Und ich hatte von Beginn an meiner Amtszeit eigentlich immer gesagt, ich mache es mit Gabi Dörries oder gar nicht. Und für mich ist Loyalität ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich deshalb blind direkt alles hingeschmissen habe. Aber ich habe die Ziele, die wir beide hatten, wirklich nur in Kombination mit uns beiden sozusagen greifbar gesehen oder zu erfüllen gesehen. Und als sie dann nicht mehr weitermachte, war das für mich schon sehr, sehr schwer. Und der dritte Punkt war natürlich, was ich auch sagte, dass Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und unserem jetzigen Sportdirektor Thomas Koschilgen eigentlich dazu geführt haben, dass wir zwar die gleichen Ziele hatten, natürlich möglichst viele Medaillen bei den Top-Events zu gewinnen, aber die Wege dorthin gänzlich unterschiedlich waren. Und das ließ sich irgendwann auch nicht mehr unter einen Hut bringen. Und dann waren die 3 Punkte ausschlaggebend dafür, dass ich zum 31.12. auch meinen Rücktritt erklärt habe.
Wir haben im Deutschlandfunk Ende vergangenen Jahres intensiv darüber berichtet, haben auch unter anderem mit Thomas Kuschilgen gesprochen. Der ist ja jetzt im Grunde der oberste hauptamtliche Angestellte des Deutschen Schwimmverbandes, der im Grunde die Geschicke ja auch, was die Strukturen, die Vorgaben angeht, leiten muss. Und er hat in einem Interview gesagt, was auf der Internetseite des Deutschen Schwimmverbandes zu lesen ist, jetzt aus Gwangju, aus Südkorea, wo ja die Weltmeisterschaften stattfinden. Er hat gesagt, die Aktiven sind zufrieden mit der Vorbereitung und den getroffenen Maßnahmen. Und Zitat, ich spüre eine Aufbruchsstimmung. Alle wollen nach vorne schauen und nicht zurück. Verstehen Sie das auch als Kritik an Ihrer Person und an Ihrer Arbeit?
Ich glaube, dazu wäre Herr Kuschilgen jetzt noch gar nicht in der Lage, weil das, was nie passiert ist, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, war einfach ein vernünftiges, ruhiges Gespräch mit mir, was ich in den letzten 6 Jahren als Chefbundestrainer mit meinem Team überhaupt auf den Weg gebracht habe und warum wir das auf den Weg gebracht haben. Das, was fehlte, war wirklich mal eine Reflexion von Dingen, die bis dahin passiert sind und warum man sich vielleicht zu Beginn für die eine und im Verlauf der 6 Jahre für eine andere Sache entschieden hat. Und ohne, dass man das wirklich mal sauber nachvollzogen hat und sauber evaluiert hat, warum, wieso, weshalb welche Schritte eingeleitet wurden, glaube ich, ist man gar nicht in der Position, an diesen Schritten auch Kritik zu üben. Deshalb kann ich das und sehe ich das nicht als Kritik an mir. Ich glaube, dass er es so empfindet. Ich kenne Stimmen aus dem Schwimmerlager, die gänzlich anders sind, die um 180 Grad gedreht weitergeben, dass momentan die Kommunikation sehr, sehr schlecht ist, viel schlechter als jemals zuvor, dass man auf E-Mails wochenlang wartet, keine Antwort bekommt, dass die Athleten sich teilweise über Flugverbindungen stark gewundert haben, die sie ja zu etwas merkwürdigen Reisezielen bringen, um ganz am Ende zum Hauptzielort zu gelangen. Ja, bis hin zu Aufstellungen von Einzelstarts, Staffelstarts, die nicht erklärt werden, die aber auch keine nachvollziehbare Logik in sich tragen. Also ist es okay, wenn Herr Kuschilgen das so sieht und so hört und es vielleicht auch so empfindet. Ich weiß nicht, ob die Realität eine andere ist, aber die Stimmen, die ich höre, sind anders.
Was die Nichtkommunikation angeht, die Sie beschreiben aus dem Deutschen Schwimmverband, das erleben wir von außen ähnlich. Wenn wir als Journalisten dort anfragen, ist es sehr schwierig, Kontakt zu bekommen. Das war allerdings auch schon so, als Gabi Dörries noch Präsidentin war. Und jetzt haben wir uns natürlich auch bemüht, nicht nur mit Ihnen alleine zu sprechen, sondern auch sehr gerne mit einem Vertreter des Deutschen Schwimmverbandes. Das ist uns aber nicht geglückt. Ja, ist da überhaupt ein Mangel an Kommunikation sowohl intern als auch nach außen?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir nicht erwarten können, dass jetzt im ganz großen Sinne Schwimmen in Deutschland übertragen wird bei ARD oder ZDF und wir uns aber nicht mit den Medien überhaupt mal in Kommunikation begeben. Das ist ein Paradoxum in sich. Wir müssen ja schon dafür sorgen, dass das, was wir intern machen, die Gedanken, die wir haben, dass das auch nach außen getragen wird. Nicht jeder Einzelgedanke und nicht jeder Schritt, aber zumindest große Ziele oder Teilziele müssen wir doch den Medien weitergeben und die Medien teilhaben lassen, damit wir in Kommunikation mit ihnen auch das Gute, was wir zum Beispiel, ich wiederhole mich, 2018 hatten eine tolle EM, wo auch sämtliche Presse- und Medienvertreter zu mir gekommen sind und gesagt haben, Mensch, das hat richtig Spaß gemacht. Ihr wart sowohl in den Interviews locker, ihr wart auf der Tribüne ein tolles Team, ihr habt ein super Bild für Deutschland abgegeben. Finde ich sehr schade, dass dieser Weg nicht weitergegangen wird, weil ich glaube, dass wir da eine Riesenchance gehabt hätten, das Schwimmen, was sowieso nur punktuell im Jahr übertragen wird, ein bisschen aus diesem Schattendasein rauszuholen. Fällt natürlich sehr schwer, wenn Kommunikation komplett eingestampft wird und wenn dann vielleicht nur noch über E-Mails so ganz glattgebügelte Antworten kommen. Ich finde es immer schöner, wenn man Interviews gibt. Dazu gehört eine Stimmfarbe, dazu gehört auch eine gewisse Emotionalität. Und wir alle haben solche Pressekonferenzen wie von Giovanni Trapattoni oder von Rudi Völler im Ohr. Warum? Ja, sicherlich nicht, weil inhaltlich alles 100% war, sondern weil sie einfach Emotionen getragen haben. Und das sollten wir nicht vergessen, dass das ganz wichtig ist.
Ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was Sie gerade so ein bisschen angedeutet haben. Sie haben Intransparenz angesprochen, auch bei Aufstellungen von Staffeln oder vielleicht auch Nominierungen jetzt für die Weltmeisterschaften. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen?
Naja, wir haben jetzt Listen bekommen, wo Einzelstarts eben sozusagen an die Athleten vergeben werden, was ich grundsätzlich sehr gut finde, weil ich immer denke, wenn die Leute vor Ort im Team sind, dann dürfen sie auch die Erfahrung machen, Einzelstarts zu bekommen.
Also Sie meinen Staffelschwimmer, wenn Schwimmerinnen oder Schwimmer für eine Staffel nominiert sind und mitfahren, dass die dann auch im Einzel antreten dürfen?
Exakt, genau. Also obwohl sie vielleicht im Einzel die Qualifikationszeit nicht erfüllt haben, wenn sie aber in ihrer Disziplin die oder der Schnellste in Deutschland im Zeitraum der Norm Formerfüllung waren, dass man ihnen trotzdem die Möglichkeit gibt, solange man das vertreten kann, dass die Leute einen Einzelstart bei einer Weltmeisterschaft haben, um eben Erfahrung zu sammeln. Und diesen Ansatz finde ich gut und den Ansatz geht der DSV auch, allerdings nicht transparent genug. Also es gibt, ohne dass ich da jetzt natürlich Namen nennen möchte, weil ich keinen gegen den anderen ausspiele, aber es gibt eine Liste von Einzelstarts, da stehen 4, 5 Athleten und Athletinnen drauf, die sich nicht über Einzelstarts qualifiziert haben, die aber Einzelstarts bekommen, die aber sowohl alt als auch jung sind, die sowohl im letzten Jahr erfolgreich wie auch nicht erfolgreich waren und die eben auch in diesem Jahr teilweise aufsteigende oder auch nicht aufsteigende Tendenzen haben. Also egal welches, welchen Parameter man ansetzt oder welches Kriterium man ansetzt, um nachzuvollziehen, warum sind die einen nominiert und die anderen eben nicht, es gelingt einem nicht. Und da, glaube ich, täte natürlich ein gewisse Transparenz gut, dass man zumindest diejenigen, die dann nicht nominiert sind oder keine Einzelstarts bekommen, dass man denen eine kurze Erklärung gibt, warum. Das tut eben auch der Stimmung an sich gut.
Intransparenz hat man Ihnen aber auch vorgeworfen in Ihrer Amtszeit. Ihre Aktionen haben auch für viel Kritik gesorgt. Sie haben den Athleten zum Beispiel Krafttraining verordnet. Sie haben die Zentralisierung der Sportlerinnen und Sportler an Stützpunkten vorangetrieben. Das hatte zur Folge, dass die ihre Heimtrainer verlassen mussten, ihre Heimat verlassen mussten, umziehen mussten. Und Sie haben Regeln vorgegeben und wer die nicht umsetzen wollte, zum Beispiel umziehen wollte, der flog aus der Förderung. Und Athletinnen und Athleten und auch Trainer haben sogar von Nötigung gesprochen. Das klingt so, haben Sie ein Trümmerfeld hinterlassen, das jetzt mühsam zusammengekehrt werden muss?
Also das ist immer schön, wenn man das alles hört. Es gab eine einzige Athletin, die ihre Weiterverpflichtung in der Bundeswehr aufgrund ihrer eigenen Haltung nicht mehr von meiner Seite zugestimmt bekommen hat. Das heißt, sie musste dann aus der Bundeswehr austreten, was aber auch gar nichts Unnormales ist, sondern man ist in der Bundeswehr oder ist nicht in der Bundeswehr. Das ist auch nicht die alleinige Entscheidung des Chefbundestrainers, aber der schlägt Athleten vor und der schlägt eben auch Athleten nicht vor. Und bei dieser einen Athletin, die sich seit 2 oder 3 Jahren über ihre Hauptstrecken gar nicht entwickelt hatte, war dann eben auch von mir die klare Ansage, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, unterstütze ich dich oder wir dich mit allem, was wir haben, zusätzlich auch mit einem Bundeswehrplatz, aber dann musst du dich jetzt nochmal bewegen. Du musst von A nach B gehen, um einfach neue Reize zu setzen, wohin auch immer, also an welchem Bundesstützpunkt auch immer, das darfst du dir gerne aussuchen, aber diese Bewegung erwarte ich jetzt. Und nachdem diese Athletin sagte, nein, das mache ich nicht, ich bleibe hier bei mir vor Ort, ist nichts passiert, außer dass sie dann nicht mehr die Optimalförderung bekommen hat. Und rückblickend muss ich leider sagen, hat diese Athletin auch keine weiteren Entwicklungen gemacht und ist heute auch nicht mehr im Aufgebot von der WM dabei. Damit will ich nicht sagen, dass ich in allen Positionen recht hatte. Ich habe natürlich Konzepte aufgestellt, wie das Kraftkonzept, ein Perspektivthemenprojekt ins Leben gerufen. Aber wichtig ist doch, dass man überhaupt was macht. Wichtig ist doch, dass man Konzepte aufstellt, an denen man sich dann vergleichen kann, an denen man sich reiben kann und an denen man auch kontrollieren kann, ob die Arbeit mit dem gesamten Team besser wird oder ob man die Lücke nach vorne nicht schließt. Wenn man aber gar nichts aufstellt, dann kann man natürlich auch wenig Kritik üben, weil nichts da ist, an dem man Kritik üben kann. Was aber für mich die schlechtere Variante ist.
Gar nichts aufstellt, ist ein Vorwurf an jetzt die neue Führung. Aber Herr Kurschilgen hat ja zum Beispiel das Team Tokio ins Leben gerufen und hat ja jetzt ein Trainerteam mit Bernd Berghahn und Hannes Vitense eingesetzt. Ist das ein Nicht-Konzept aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine personelle Besetzung von Stellen, die er geschaffen hat. Das ist für mich kein Konzept. Also ein Konzept bedeutet, dass man eine klare Handlungsanweisung an Trainer gibt zur besseren Qualifikation. Wie Beate Ludewig das auch sagte, ist für mich der erste Schritt, der sein müsste. Dass man natürlich versucht, mit Dingen wie bei mir, dem Kraftkonzept, Wert auf Schnelligkeit zu legen und damit eben aus Analyse Gründen die erste Rennhälfte in Deutschland verändern möchte. Das heißt, wir haben immer das Problem, dass wir, egal was wir machen, auf der zweiten Rennhälfte ähnlich gut, teilweise sogar besser sind als die Weltspitze. Aber wir verlieren auf der ersten Rennhälfte so viel Meter und so viel Geschwindigkeit, dass wir eben diese Lücke nie mehr bis zum Ziel schließen. Folglich habe ich gesagt, wir müssen schneller werden, wir müssen Schnelligkeit erarbeiten und dazu gehört natürlich in gewissem Maße auch eine gewisse Kraft und habe die mit Experten erarbeitet und ein Kraftkonzept aufgesetzt. Ähnlich damals mit einem Perspektivteamprojekt oder ähnlich mit dem Absenken der Normen oder dem Heraufsetzen der Normen, aus welcher Sichtweise auch man es immer betrachtet. Das sind für mich alles Konzepte, die wichtig sind und die Zentralisierung, die Sie eben angesprochen haben, sicherlich auch ein Bestandteil meiner Konzepte. Das wundert mich sowieso, weil das war eine Vorgabe des DOSB. Warum überhaupt Vorgaben vom DOSB wie eine Normverschärfung, die eben auch vorgegeben wurde? Kleines Team, schlagfertiges Team, wir müssen Finalbezüge aufzeigen. Oder eben Zentralisierung, das ging ja nicht nur dem Deutschen Schwimmverband so. Rudern, Kanu und so weiter, alle haben ihre zentralen Stützpunkte berufen und haben versucht, ihre Athleten dort zu bündeln, weil es eine Vorgabe war. Warum die im Moment so nett umschifft werden darf, das weiß ich auch noch nicht genau.
das müsste ja eigentlich dem Deutschen Olympischen Sportbund und auch dem Bundesinnenministerium, was ja die Fördergelder für den Spitzensport verteilt, den beiden müsste das ja eigentlich ein Dorn im Auge sein. Haben Sie denn den Eindruck, das überprüft überhaupt niemand, was da in den Verbänden und jetzt speziell im Deutschen Schwimmverband so abläuft?
Ich kenne nicht die zeitlichen Abfolgen, wann solche Überprüfungen stattfinden. Ich bin mir sicher, dass es auffällt. Ich bin mir sicher, dass es ja schon markant ist, dass im Moment die Aussage ist, wir haben genug intelligente Trainer in Deutschland, die wir mit Sicherheit auch haben. Die können im Prinzip ihre Freiheiten jetzt laufen lassen und dann wird es schon wieder besser. Das ist aber absolut falsch und das ist auch gefährlich, wenn man so denkt, denn die Trainer, die wir bislang hatten, die sind sicherlich Spitzenklasse und wir haben einige sehr, sehr gute Trainer. Aber eine Bandbreite von Trainern, die jungen Nachwuchsschwimmer entwickelt, die ist einfach noch nicht ausreichend qualifiziert. Das ist überhaupt nicht die Schuld dieser Menschen, sondern wir, der Deutsche Schwimmverband, ich nehme mich jetzt nochmal mit rein, wir müssten eigentlich gucken, dass diese Trainer besser qualifiziert werden. Sprich, wir müssten andere Formen der Trainerqualifikation finden, was in der Vergangenheit vor allen Dingen Frank Lamottke sehr weit fortgetrieben hat, einer meiner Bundestrainerkollegen, der Coaches-Kliniken ins Leben rief, der natürlich geguckt hat, dass Auswertetagungen geöffnet werden, dass da alle möglichen Trainer dran teilnehmen konnten. Der Mitja Zastrow als Bundestrainer Jugend hatte die Ideen, eine eigene Jugend-EM-Auswertung aufzulegen. Das alles sind Dinge, die sind wichtig und die sollte man auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr stark forcieren, denn damit werden unsere Trainer besser und damit werden unsere Athleten auch wieder besser.
Jetzt ist es noch ein Jahr bis zu den Olympischen Spielen. Reicht denn da die Zeit, um den Deutschen Schwimmverband dort ja erfolgreich sein zu lassen?
Ach, ich glaube, wir haben sicherlich jetzt nicht 20, 25 Medaillenanwärter. Das wäre vermessen zu sagen. Aber wir haben jetzt gerade wieder bei der JTM gesehen, die der Mitja Zastrow ganz erfolgreich in Kasan geleitet hat, dass wir mit 17 Medaillen nach Hause kommen und dass wir doch, ich glaube, 7 Goldmedaillen sehr, sehr erfolgreich hinter Russland, die zweitbeste Nation Europas im Jugendbereich sind. Das kann ja nicht immer alles im Nichts verlaufen. Also da ist ja schon in den letzten Jahren eine gewisse Basis da. Und es muss uns einfach gelingen, aus dieser breiten Basis jetzt eine eloquente Spitze zu formen. Und ich denke schon, dass wir auf dem Weg dorthin gut unterwegs waren. Das haben wir, wie gesagt, auch bei der EM gesehen. Es war sicherlich an der einen oder anderen Stelle am Anfang ungewöhnlich, dass man über so viel Krafttraining nachdenken musste und das in sein Training irgendwo integrieren musste. Aber wir haben auch bei der JTM gesehen, dass jetzt ganz viele Erfolge, 50, 100 Meter Delfin von Luca Nick Armbruster, die ganzen Erfolge von Isabel Gose bis auf die 400 Kraul mal ausgenommen, Maya Tobin, das waren alles Strecken 50 bis 200 Meter. Das heißt, irgendwo scheint ja diese Lücke, die wir bis dahin hatten, denn dann waren wir eher über die langen Strecken erfolgreich, die scheint sich langsam zu schließen. Und ich hoffe einfach, dass die Ausläufer unserer guten Arbeit der letzten 6 Jahre auch die Olympischen Spiele noch erreichen.
Das war jetzt der schwimmfachliche Aspekt, über den wir gesprochen haben. Aber wie ist es jetzt um den Verband generell bestellt? Die Präsidentin ist ja im Dezember zurückgetreten. Der Posten ist noch nicht besetzt. Jetzt ist eine Findungskommission dabei, eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden. Und der Leistungssportdirektor Thomas Kurschilgen, den wir gerade schon mal angesprochen haben, verwahrt sich dagegen, dass der Verband als führungslos dargestellt wird. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, führungslos ist er auch nicht. Ich glaube schon, dass im Moment eine Handlungsfähigkeit unterschrieben werden darf. Die Frage ist aber, wie heterogen werden noch gewisse Entscheidungen im Präsidium auch diskutiert? Wie viele Menschen gibt es noch, die sich vielleicht auch mal bei gründlichem Nachdenken für oder gegen den einen oder anderen Vorschlag aus Richtung des Leistungssports aufstellen. Und da, glaube ich, haben wir im Moment eine Situation, die nicht glücklich ist. Ich glaube, es könnte dort wieder besser bestellt sein. Ich selber war auch etwas überrascht, dass der Verbandstag, der für Mai angesetzt war, ohne jeglichen weiteren Kommentar, ich glaube, ich habe mitbekommen, im November stattfinden soll, aber richtig unterschrieben habe ich das auch noch nirgendwo gesehen. Das heißt, das sind natürlich schon im Moment Dinge, wo ich mich immer frage, ja, dieses nach außen, wir sind 100% handlungsfähig und alles ist gut, das glaube ich halt auch nicht. Sicherlich ist es nicht so, dass man kurz vor dem Exitus steht, aber es könnte deutlich besser aufgestellt sein, als es momentan ist.
Wenn jetzt eine Findungskommission sich zusammensetzen muss, um überhaupt einen geeigneten Kandidaten oder TIN für die Nachfolge von Gabi Dörries zu finden, heißt das, den Job will überhaupt keiner machen?
Ja, der Job ist natürlich ein Wahnsinn gewesen, wenn man wirklich mal mitgekriegt hat und ich habe es fast 1:1 mitbekommen, was Gabi Dörries in den 2 Jahren Amtszeit geleistet hat, dann waren das, und das ist nicht übertrieben, 10-12 Stunden tägliche Arbeit inklusive der Wochenenden. Also 7 Tage in der Woche mit 10-12 Stunden reine ehrenamtliche Tätigkeit für diesen Verband. Das muss man sich auf der einen Seite wirklich finanziell leisten können, dafür muss man aber auch verrückt genug sein, um diese Leidenschaft dort reinzubringen. Ganz viele Dinge, die Gabi noch ins Leben gerufen hat, wie eine Besetzungsänderungen wie das veränderte Medienbild, dass es jetzt eine Rough Water Entertainment Gruppe gibt, das ist ja auch noch realisiert worden. Leider ist das Finanzkonzept mit der Beitragserhöhung dann eben nicht umgesetzt worden oder abgelehnt worden, weshalb sie auch zurückgetreten ist. Ich glaube also, jemanden zu finden, der nochmal so viele Dinge gleichzeitig anpackt, auch so ein gewisses Know-how in allen Bandbreiten besitzt, inklusive dem Spitzenbereich, wo ich mit ihr tolle Fachgespräche hatte, das wird schon schwer fallen. Und ich glaube, dass es fast unmöglich ist, so jemanden zu finden.
Und es müsste ja auch jemand sein, der den Mut hat oder die den Mut hat, einen Verband zu übernehmen, der auf jeden Fall in der Außendarstellung, und Sie haben ja auch angedeutet, selbst intern den Eindruck macht, jetzt nicht so exzellent aufgestellt zu sein, dass man da vielleicht in etwas hineinkommt, was man von außen noch gar nicht überblicken kann. Denken Sie, auch die Darstellung und Präsentation des Deutschen Schwimmverbandes hält mögliche Kandidaten ab?
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann immer wieder sagen, ich glaube, es ist ein Fehler, nicht mit Medien zu kommunizieren. Es ist ein Fehler, sich nicht nach außen auch mal spontan zu äußern. Das wird jetzt sowieso in Gwangju der Fall sein, wenn man durch die Mixzone läuft. Also warum nicht vorher schon mal ein Wort oder ein Bild von jemandem über den Äther schicken? Ich glaube, das ist nicht richtig, wenn man sich da so vehement verweigert. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es genau wie Sie vermuten, auch Leute davon abhält zu sagen, ich stürze mich in so ein totales Ungewisses rein. Man kriegt wirklich nur häppchenweise immer so eine heile Welt präsentiert, die es ja nun mit Sicherheit nicht ist. Das wissen alle und das wissen auch diejenigen, die sich nur bedingt in diesem Verband auskennen. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass der Verband ja in der Außendarstellung, in der Außenwirkung auch keine wahnsinnigen Erfolge in den letzten Jahren aufzuweisen hat. Und daher ist natürlich auch immer die Frage, warum sollte sich jetzt jemand dort reinsetzen, wenn er sich dann am Ende noch nicht mal mit ein paar Medaillen mitschmücken darf. Also die Belohnung des Einzelnen, der diesen Job übernimmt, die ist halt recht überschaubar.
Das klingt jetzt so, als ob Henning Lamberts nicht so bald wieder irgendeinen Posten im Deutschen Schwimmverband übernehmen würde, oder?
Also ich wäre grundsätzlich immer daran interessiert, im Leistungssport wieder Fuß zu fassen und auch wieder dabei zu sein. Aber im Moment unter der jetzigen Konstellation derjenigen, die den Verband leiten, wäre die Antwort ganz klar nein.
Das war das Sportgespräch aus Anlass der Schwimmweltmeisterschaften in Gwangju in Südkorea. Mein Name ist Andrea Schütke und der Gesprächspartner war Henning Lamberts, bis vor einem halben Jahr noch Chefbundestrainer der deutschen Beckenschwimmer. Sie können das Gespräch nachhören unter www.deutschlandfunk.de/sport oder auch im Podcast.